Ich möchte euch ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Ich glaube, dass sich die Sitze noch auffüllen werden, denn die Vaishnavas sind nicht bekannt für ihre Pünktlichkeit. Sondern wahrscheinlich noch irgendwo auf dem Wege. Wir werden aber schon rechtzeitig anfangen. Bhagavati, du bist dort in der Übersetzung beschäftigt. Wo sind deine Zuhörer? da hinten. Über Radio wahrscheinlich, oder? Unglaublich. Ich denke, wir werden einfach ein bisschen Kirtan machen und uns ein bisschen einstimmen. Und ich kann euch sagen, wir haben ein total ereignisreiches Wochenende vor uns. Ich bin also restlos begeistert und inspiriert, mit euch diese Themen zu teilen, die, ich will mal sagen, für mich sehr, sehr wichtig sind. Und ist da ein Elefant irgendwo in der Leitung drin, oder? Das ist ein Elefant, oder? Nee, ich habe einen Elefant Trompeten hören. Kein Echo. Also, oder ich bin vielleicht eine Elefantenabwandlung. Gut. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, Hare.
Krishna, Krishna, Hare, Hare.
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
Hare Hare Hare
Herzlich willkommen alle miteinander. bin heute Morgen oder heute Mittag aus Spanien hier in Zürich gelandet und habe mich sehr gefreut, wieder darauf, euch alle kennenzulernen. Manche von euch, die meisten eigentlich, sind schon jetzt das fünfte Mal in diesem Sacred Space Seminar, einem Seminar, welches uns helfen soll, in unsere den inneren Raum zu finden, oder um es vielleicht einfacher auszudrücken, ein bisschen in die spirituelle Mitte zu kommen. Ich bin auch sehr froh, so viele bekannte Gesichter wieder zu sehen, denn ich habe wirklich damals mit Ananda Chaitanya und Rangini diese Seminarfolge so konzipiert, ja, dass wir wirklich aufeinander aufbauend mit einem gewissen spirituellen Tiefgang Wege und Mittel aufzeigen, die in den eigenen spirituellen Raum oder in das Innerste unseres Herzens hineinführt, wo wir all unsere spirituellen Erkenntnisse machen können. Heute möchte ich also, bevor ich anfange, sagen, dass ich sehr dankbar bin, dass ihr die ganze Zeit mit mir gereist sind, bis zu diesem vorletzten Seminar in dieser Folge. Ja, wir sind schon fast durch. Und ich freue mich sehr auf die Themen, die wir heute diskutieren oder auf diesem Wochenende diskutieren werden. Es wird uns nämlich darum gehen, Haribol, Rohininandan, es wird uns darum gehen, ja, um zwei große Themen wird es uns gehen. Erstmal über den heiligen Raum als eine physische, bereisbare Größe. Wir werden über heilige Orte sprechen, die wir aufsuchen können. Orte, wo spirituelle Kraft in jedem Staubkorn auf uns wartet. Und dann werden wir werden hauptsächlich über Vrindavan sprechen und heute schon eine fantastische neue Dia-Serie sehen über Vrindavan. Und dann werden wir davon ausgehen, eine sehr alte und recht fortgeschrittene Technik erlernen, nämlich wie wir auch im Westen immer wieder den heiligen Ort bereisen können, also immer wieder dort gegenwärtig sein. Wenn ihr also dieses Seminar verlasst, dann werdet ihr höchstwahrscheinlich nicht mehr in der Schweiz sein, sondern immer in Vrindavan oder Vrindavan immer aufsuchen können. Darum geht es uns in diesem Seminar, nicht? Wie wir von einem heiligen Ort oder der Beschäftigung mit einem heiligen Ort tatsächlich dazu kommen werden, immer in einer heiligen Atmosphäre zu sein. Findet ihr das ein wichtiges Thema?
Ja.
Gut, sehr schön. Aber ich kann mir nicht erlauben, dieses Retreat anzufangen, ohne euch zu fragen, ob ihr eure Hausarbeit gemacht habt. Ich hatte euch zum Ende des letzten Retreats gebeten, regelmäßig mindestens einen halben Vers im Bhagavatam zu lesen, täglich. Die Idee war, täglich und konstant dran zu bleiben. Nun weiß ich, dass die meisten von euch Theoretiker sind in ihrem spirituellen Leben, aber ich glaube, das war so klar, dass viele bestimmt zu dieser Übung gekommen sind. Und ich möchte euch ganz kurz bitten, euch umzudrehen, ganz schnell zu einem Nachbarn und euch zu unterhalten darüber, wie es euch mit diesem Thema gegangen ist. Ihr habt bestimmt ein paar Mal im Bhagavatam gelesen. Sprecht über eure Erfahrungen und sprecht bitte darüber, was auch die, wie soll ich mich ausdrücken, Hindernisse auf diesem Weg waren. Ich glaube, es wird uns ein bisschen helfen zu verstehen, dass dieses Seminar etwas anderes ist als ein Berieselungsprojekt, sondern es geht wirklich um Praxis hier. Fang bitte jetzt an.
Thank you. Wirklich täglich, also wirklich mich daran gehalten, täglich diesen einen Vers mindestens zu lesen. Und es war wirklich speziell, was passiert ist. Das ist wirklich, es gab eine Bereicherung für den ganzen Tag und speziell natürlich für die Japa. Also es war dann wirklich, dass sich die Themen vom Bhagavatam dann auch wieder im Geiste bewegt haben. Also die Inhalte, die beschäftigten mich dann auch so mal zwischendurch untertags oder eben speziell bei der Japa. Und ja, es ist wirklich so, dass ich jetzt wieder ein bisschen angehaftet geworden bin als Bhagavatam. Das kann ich brauchen, die tägliche Nahrung.
Ja. Wenn ihr euch erinnern könnt, dass Srimad Bhagavatam sagt selber, dass beim Lesen des Bhagavatams Krishna im Herzen erscheint. Was das heißt, man bewegt das Krishna-Thema plötzlich im Herzen. Und es ist sehr schön zu hören, dass du unter Tage, aber ganz besonders in deiner spirituellen Praxis, dann tatsächlich dieses spirituellen Thema und Themen und vor allen Dingen Krishna dann im Herzen bewegt hast. Ich weiß, dass viele von euch, sagen wir mal, sehr beschäftigt sind in ihrem Alltagsleben. Aber ich kann euch wirklich sagen, so ein bisschen spirituelle Praxis, wo es eben auch darauf ankommt, dass man es regelmäßig macht. Das ist sehr wichtig, weil man baut mit der Regelmäßigkeit etwas auf. Nicht? Das kann eine solche Segnung geben. Und ich danke dir, Madame Mohan, dass du es gewagt hast. Wisst ihr, wir sind für uns selber sehr oft die größten Saboteure, weil wir uns selber durch unsere Gedanken begrenzen. Und ich möchte euch ganz kurz zeigen, wie wir uns begrenzen und wie wir die Grenzen brechen können. Ich möchte euch bitten, ganz kurz mal aufzustehen und euch eine kleine Übung machen. Wir brauchen ein bisschen Raum dazu, wenn Pablo und ihr kommt ruhig ein bisschen näher. Ich möchte euch bitten, mal eure Hand so auszustrecken. Nicht in der Pistolen. Du kommst aus südamerikanischen Ländern, glaube ich, wo wie Venezuela und so. Nein, so geradeaus. Und eure Aufgabe wird jetzt sein, bevor ihr es tut, müsst ihr erst mal sehen, so zurückzudrehen. Ihr müsst euch wahrscheinlich noch so, Pablo, erst mal gucken. Noch nicht machen, zu Deutsch gesagt. Und so weit zurückzukommen, wie ihr könnt und euch merken, wo ihr nicht mehr weiterkommt. Ich bin zum Beispiel schrecklich ungelenkig. Ich komme gerade bis zu dieser Holzleiste nicht weiter. Kommt ruhig, Shangal, if you can, also mich nicht erschießen, bitte. es wird nicht gehen. Ihr könnt ja, irgendwie kriegen wir es hin. Nicht? Also man muss vielleicht ein bisschen mit dem Kopf so nach, mit der Hand so nach oben und so weiter. Geht nicht? Ist sehr eng hier, es tut mir leid. So, kommt wieder zurück. Jetzt möchte ich euch bitten, mindestens einen Meter weiter euch zu drehen. Gut, es reicht. Habt ihr was gemerkt? Es war zu eng für manche, aber wer hat was gemerkt? Narani Priya, du bist Doktorin. Das geht unglaublich, nicht? Es tut mir leid, hier habe ich leider so, ist es so eng. Aber setzt euch ruhig wieder, gemütlich. Hast du was gemerkt, wenn du mal warst, oder war es auch zu eng?
unglaublich weiter.
Im Geiste denken wir, ich kann nur so weit kommen, aber in Wirklichkeit können wir viel weiter. Ständig denken wir, ich kann nur so weit kommen im Leben, Mathematik, aber in Wirklichkeit geht es viel weiter. Wir haben leider diese Sabotierprogramme in uns drin, die uns einfach davon abhalten, das auszuschöpfen, was uns Krishna als Möglichkeiten gegeben hat. Und vielleicht haben das schon manche von euch im Leben gemerkt, dass man sich also selber der größte Saboteur ist im Leben. So in diesem Seminar geht es darum, diese Grenzen einfach zu überschreiten und zwar diese Grenzen, die uns davon abhalten, zum Beispiel täglich das Bhagavatam zu lesen. Oder weil wir sagen, ich bin kein spiritueller Mensch, ich bin nur ein Schatten eines spirituellen Menschen. Es ist nicht wahr, dass wir nicht spirituell sind oder nicht spirituelle Praxis regelmäßig ausüben können. Ihr seid wahnsinnig spirituell, sonst wäret ihr nicht auf diesem, sagen wir mal, im Krishna-Bewusstsein gelandet. Gut. Es tut mir aber wirklich leid, dass es zu eng ist. Probiert es mal, die den Effekt nicht gesehen haben, können das mal vom Schlafengehen in ihrem Zimmer machen. Also es ist unglaublich, was man dabei entdeckt. Es ist wirklich, man denkt, was? Ich glaube es nicht. Ne? Ihr werdet es dann sehen. Gut. Ihr Lieben, zunächst einmal möchte ich die Frage stellen, was ist diese spirituelle Bewusstseinsebene, auf die wir durch spirituelle Übungswege gelangen möchten? Im Chandogya Upanishad gibt es ein Lehrgespräch. Ein Lehrer sitzt mit seinem Schüler im Wald und sagt, hier, in der Stadt deines Körpers gibt es ein Haus. Das Herz, das wie eine Lotusblume geformt ist. In ihm ist ein winzig kleiner Raum. Was in diesem Raum ist, soll man erforschen, suchen und erkennen. Der Raum im Herzen ist so groß, dass Himmel und Erde darin enthalten sind, Feuer und Wind, Sonne und Mond, der Blitz und die Sterne, was immer jemand besitzt und was er nicht besitzt. Daraufhin sagt der Schüler, ich habe eine Frage. Alter und Verwesung werden doch all das ergreifen und es wegnehmen, oder? Also die inneren Reichtümer werden dahingerafft werden, wie die äußeren Reichtümer, oder? Der Lehrer antwortet, du wirst alles verlieren, was aus den Wünschen des falschen Selbst geboren wurde, was aus dem Leben der Unfreiheit kommt. Wer von dieser Welt geht, ohne die Seele erkannt zu haben und ohne seine wahrhaften Wünsche zu kennen, wird ein Leben in Unfreiheit bekommen, in allen zukünftigen Welten. Wer aber geht, nachdem er die Seele erkannt hat und jene wahrhaftigen Wünsche, dem wird zuteil werden ein Leben in Freiheit in allen zukünftigen Welten. Dann beginnt der Lehrer anzufangen mit seinen Unterweisungen, die in der Chandogya Upanishad sehr, sagen wir mal, vage gehalten sind. Er sagt, der Hauptpunkt, um dorthin zu kommen, ist Vertiefung oder innere Versenkung. Was mit dieser Versenkung oder Vertiefung gemeint ist, deutet der Lehrer im Chandogya Upanishad nur an. Aber die Bhakti-Schriften, die wir in diesem Seminar als Grundlage unsere Ausführungen nehmen, geben sehr spezifische Unterweisungen, wie man in diesen Raum der Freiheit kommt, dieser inneren Freiheit. Und heute werden wir anfangen, über einen Weg zu sprechen, nämlich man sagt in Sanskrit dazu Mathura Vasa, das sich aufhalten an einem heiligen Ort. Es gibt einen Text, den wir als Einleitung genommen haben für unser Seminar. Dieser Text sagt, die Ausstrahlung von dem Wald Brindavan, welches so schön am Ufer der Yamuna liegt, wo summende Bienen Zuflucht suchen bei blühenden Kadamba-Bäumen. Diese Ausstrahlung von Vrindavan erzeugt einen außergewöhnlichen Zustand der Liebe in meinem Geist. So, wovon hier gesprochen wird, ist, dass man, wenn man in Vrindavan ankommt oder einem anderen heiligen Ort, das trifft jetzt für alle heiligen Orte zu, dann nimmt man eine Ausstrahlung wahr. Eine Ausstrahlung, die etwas im Herzen bewegt. Ich kann mich heute noch daran erinnern, wir sind einmal in einem Jeep mit Nandarani Priya, war da drin in dem Jeep, hinten saß sie, auf dem Holpersitz, könnte man sagen. Also wir sind von einem Ort in Vrindavan, den Kamyavan, zurückgefahren. Und wir sahen, wie die Sonne so ein bisschen über den, würde man dafür zu Hügeln wohl sagen, nicht? Also unterging. Und wir merkten eine unglaubliche Kraft, die von diesem Ort ausging, und waren alle im Wagen total ergriffen und sogar ein bisschen sprachlos, was selten vorkommt. Weil diese Ausstrahlung unser Herz erfüllt hat mit einer inneren Wärme, die hier in den Schriften als Bhava beschrieben wird, als Liebe, die sich auf Krishna richtet. Das ist also was anderes, als wenn man einen schönen Sonnenuntergang über den Alpen sieht, auf einem Alpenspaziergang, wo man ja auch ergriffen werden kann. Nicht? Da, wenn man dann noch einen heiligen Text vielleicht sieht, der auf einem Stein eingraviert ist, oben, dann berührt es einen und so weiter. In Vrindavan ist es so, dass dieser Zustand der inneren Berührtheit so stark werden kann, dass man dazu eigentlich nur noch Ekstase sagen kann. Nicht? Bhava heißt entweder Liebe oder liebevolle Ekstase. Das ist, was die Schriften dazu sagen, und ich möchte euch gerne an dieser Stelle einen Text vorlesen, den Prabhupada geschrieben hat, über Vrindavan. Ich erinnere mich, wie der Herr an den Ufern des Yamuna-Flusses stand, so schön anzuschauen, inmitten der Kadamba-Bäume, wo viele Vögel in den Gärten zwitschern. Diese Eindrücke vermitteln mir immer wieder eine transzendentale Erfahrung von Schönheit und Glückseligkeit. Und Prabhupada kommentiert dann dazu, dieses Gefühl Rupa Goswamis in Bezug auf Mathura Mandala und Vrindavan können sogar nicht Gottgeweihte erfahren. Solche transzendentalen Gefühle entstehen augenblicklich und ganz gewiss, wenn man in Mathura oder Vrindavan ankommt. Ich habe einen Freund, der ein Lehrer, also Schullehrer in Vrindavan ist, und dessen Mutter kam einmal, um ihn zu bewegen, Vrindavan endlich zu verlassen und zurück in den Westen, genauer gesagt nach New York zu kommen. Die war also nicht Vrindavan gegenüber freundlich aufgeschlossen und auch nicht im Ton ihres Sohns. Die war gekommen, um ihn zu von Vrindavan wegzubringen. Aber nachdem sie eine Nacht dort verbracht hat, wachte sie auf, ging zu meinem Freund hin und sagte, also es geht mir völlig gegen den Strich, das zugeben zu müssen, aber ich habe die ganze Nacht hindurch Hare Krishna gesungen. Das ist diese Ausstrahlung, the splendor, sagt Rupa Goswami dazu. Dieser Einfluss, könnte man auch sagen, von einem heiligen Ort, der erzeugt im Herzen außergewöhnliche Gefühle, wie wir sie nicht in dieser Welt finden, nämlich ekstatische Gefühle der transzendentalen Freude. Nicht? Man kommt also, zu Deutsch gesagt, von einer Bewusstseinsebene, die man vorher hatte, hinweg und geht in eine andere Bewusstseinsstufe rein. Es ist richtig, als würde man, jetzt sage ich es mal wie in modernen Filmen, durch ein Portal hindurchschreiten und in einer ganz anderen Erlebniswelt plötzlich sein. Das ist die Kraft, die in diesen heiligen Orten gegenwärtig ist. Rupa Goswami sagt, es sind eigentlich zwei Kräfte, die da wirken. Das ist die Taraka Shakti und die Paraka Shakti. Taraka heißt das, was einem das Gefühl der inneren Freiheit gibt, der Befreiung. Und Paraka ist, was das Bewusstsein nimmt und zu Krishna hinbringt. Ihr müsst euch das so vorstellen, als würdet ihr in ein elektrisches Feld hineintreten, das dann eine Wirkung hinterlässt. Man kann ein starkes magnetisches Feld aufbauen und dann ein Kupferdraht hineingeben und dann wird durch den Kupferdraht hindurch Elektrizität anfangen zu fließen. So ist es auch in Vrindavan. Ihr kommt da rein mit eurem Herzen, euren spirituellen Antennen und wenn ihr dort euch aufhaltet, fängt plötzlich etwas an, was noch stärker ist als Elektrizität, durch das Herz zu fließen. Auch wenn man ein Non-Devotee ist, ein Nicht-Gott-Geweihter oder jemand ist, der völlig in den Seilen hängt. Gibt es ja auch manchmal. Nicht? Also wenn man ein bisschen eine Niederlage erlangt hat von dem Einfluss der materiellen Energie. No problem. Wenn man nach Vrindavan geht und sich zum Beispiel am Ufer der Yamuna hinsetzt und einfach dort den Sitz Sadhana vornimmt, also man bleibt sitzen, zu Deutsch gesagt, oder sonst wo, wird dieser Einfluss, der in Vrindavan gegenwärtig ist, noch stärker gegenwärtig ist als die magnetischen Kräfte mit einem starken magnetischen Feld, auf das Herz einwirken und einen dort in diesen spirituellen Bereich hineinführen. So machtvoll ist das. Nun, in diesem Seminar möchte ich gerne ein bisschen über Vrindavan und ich möchte das hier nochmal sagen, das schließt alle verschiedenen heiligen Orte ein, sprechen und euch vor allen Dingen Handwerkszeug in die Hände geben, sodass ihr auch im Westen Vrindavan kontaktieren könnt. Ich kann mich daran erinnern, ich war beim zweiten Vrindavan-Besuch. Da haben wir den Krishna-Balaram-Tempel eröffnet, soweit ich mich erinnern kann. Und nachdem also der Besuch seinem Ende entgegenging, das heißt, der Abflugstermin immer näher kam, da hat Prabhupada uns alle zusammengerufen und eine Vorlesung gegeben über Vrindavan. Und er hat gesagt, in dieser Vorlesung, wie hat euch Vrindavan gefallen? Und wir haben also so ein gut so gesagt, weil wir schon sehr traurig waren, dass wir ja bald Vrindavan verlassen würden. Und Prabhupada muss unsere Trauer wahrgenommen haben, die sich also steigerte, weil wir immer näher diesem Abflugstermin kamen. Und er sagte, ihr müsst verstehen, Vrindavan ist nicht ein Punkt auf der Landkarte. Es ist ein Zustand des Bewusstseins. Das Vrindavan-Bewusstsein. Und wenn man dieses Bewusstsein-Zustand hat, dann ist man immer in Vrindavan und niemals von Vrindavan getrennt. Und darum geht es uns in diesem Seminar. immer in Vrindavan zu sein und nicht von Vrindavan getrennt zu sein. Dazu müssen wir, und das wird meine Aufgabe sein, als euer Facilitator und eure Aufgabe, ein Schleier, der sich vor unser Bewusstsein gelegt hat, aufziehen. Ich habe euch eben einen Schleier versucht zu zeigen, nämlich diese Selbstbegrenzung, dass man sich immer selber begrenzt und immer selber sabotiert im Leben. Man nennt den großen Schleier, in dem Selbstbegrenzung nur ein kleines Ding ist, den Schleier der Maya. Den kennt ihr vielleicht im Leben. Ja. Dieser Schleier, der muss sich öffnen, sodass wir tatsächlich Vrindavan wahrnehmen können. Im Bhagavatam sagt es dazu: Du, Krishna, bist jenseits der Reichweite der begrenzten Sinneswahrnehmung. Du bist der ewig unnahbare Faktor, der von dem Schleier der täuschenden Energie bedeckt ist. Du bist unsichtbar für jemanden, der ein dummer Beobachter ist. Du bist genauso wie jemand, der sich als Schauspieler verkleidet hat und nicht erkannt werden kann. Wenn jemand sich eine Verkleidung, eine Maske zulegt, kann die manchmal so gut sein, dass man jemanden nicht erkennt. Und so legt sich der Herr manchmal eine Maske zu, das heißt eine Verschleierung, sodass wir ihn nicht überall entdecken können. Und auf diese Weise eigentlich mit Krishna zusammen sind, aber durch diesen Schleier bedeckt, von ihm gleichzeitig auch getrennt sind. Willkommen. Diesen Schleier der täuschenden Energie, der kann durch echte spirituelle Praxis hinweggezogen werden. Und dann kann man hinter diesem Schleier oder ja, jenseits dieses Schleiers tatsächlich Krishna erkennen und auch das heilige Dham, seinen heiligen Erscheinungsort. Ich darf euch persönlich sagen, als ich die ersten Male in Vrindavan war, war für mich Vrindavan auch noch verschleiert. Ich kann mich erinnern, dass ich einen unglaublichen Kulturschock bekam, als ich die Schweine das erste Mal in der offenen Kanalisation sah. Nicht? Wie die sich da in der offenen Kanalisation vergnügten. Und das war überall da. Ich war so erschreckt, dass ich dann ging und plötzlich bin ich reingetreten in einen Kuhhaufen. Hatte gerade neue Turnschuhe gekauft, ne, die dann verbräunten. Und dann bin ich in eine Rikscha eingestiegen, das weiß ich immer noch. Und ich hatte deutlich im Tempel, so mit der deutschen Mentalität, die mir zu eigen ist, mich nach den rechten Preisen erkundigt. Nicht? Und dann wurde ich also nach Strich und Faden über das Ohr gehauen, also betrogen. Und dann weiß ich noch, dann habe ich gedacht, darauf muss ich erstmal ein Fruchtsaft trinken und habe den Fruchtsaft runtergetrunken, aber habe dann gemerkt, dass der verdünnt war, wahrscheinlich durch irgend so ein infiziertes Leitungswasser. Also es hat ganz nach einer Stunde angefangen zu rumoren, wie auf den höllischen Planeten in meinem Magen. Diejenigen, die schon in Vrindavan waren, die fangen an zu lächeln und sagen, genau, das kenne ich auch. Nicht? Und dann bin ich also schrecklich mental an der Yamuna endlich angekommen und habe einfach mich hingesetzt und gesagt, dafür habe ich jetzt mein Leben gegeben. Das ist der heilige Ort der Vaishnavas. Und ich war also richtig, richtig enttäuscht. Das war das zweite, beim zweiten Besuch. Und also richtig daneben. Und ich saß dann an der Yamuna mit diesen Gedanken im Kopf, die sich immer wieder wiederholten. Und der Rikscha-Fahrer, wieso wollte der 20 Rupien, wenn dem nur 5 Rupien zusteht? Er hat mich fast verfolgt mit anderen Rikscha-Fahrern, bevor ich mich... Mir geht es gar nicht um die Rupien, sondern um das Prinzip. Nicht? Und solche Gedanken. Und es ging immer wieder im Kopf, bis plötzlich... eben durch diesen Einfluss des heiligen Darms etwas geschah, was ich wirklich nur als das Öffnen des Vorhanges beschreiben kann. Plötzlich öffnete sich meine Wahrnehmung und ich hatte ganz und gar spirituelle Wahrnehmung an diesem Ort. Ich hörte die Luft zunächst einmal erfüllt von Tempelglocken, das fiel mir auf. Dann sah ich, da kam ein spiritueller Mensch, setzte sich neben mich hin, also nicht direkt neben mich, so ein bisschen ein paar Stufen weiter. Wir saßen am Badegatt und fing an, in so bewegender Art und Weise Verse zu rezitieren, dass es mein Herz ergriff. Und dann merkte ich plötzlich, wie sich die Atmosphäre dermaßen fühlbar auflud, dass für mich gar kein Zweifel darin bestand, dass Krishna in Vrindavan war und nur noch ein bisschen von mir entfernt war. Nicht? Ich sah also, wie der Vorhang sich öffnete, wie der äußere Schleier der Vrindavan und Krishna bedeckt hielt, wegging. Oder nicht ganz wegging, sonst wäre ich eine erleuchtete Seele, aber zu einem großen Teil wegging und ich durch diese äußeren Störfaktoren hindurchschauen konnte und Krishna wahrnehmen konnte. Kennen manche von euch, die schon diesen heiligen Ort besucht haben, dieses Gefühl und diese plötzliche überraschende Wahrnehmung? Man ist auf einer Bewusstseinsebene, wo es einem vielleicht gar nicht so gut geht, ne? Und kommt dann plötzlich auf eine andere, wo man wirklich sich Krishna sehr, sehr nah fühlt, weil man seine Gegenwart einfach spürt. Kennen das manche von euch? Was da geschehen ist, ist, dass man durch die Kraft des heiligen Darms in diesen inneren Erlebnisraum hineinkam, den wir in unserem Seminar ja behandeln, nicht? Oder auf diese Bewusstseinsebene kam, wo man nicht mehr die materielle Wahrnehmung hatte. Und ich möchte euch nochmal sagen, dazu ich nenne es gerne passive Spiritualität. Wenn man einen Stein in Wasser hineingibt, dann wird der Stein passiv nass. Also er tut nichts dazu, zu Deutsch gesagt. Das ist eine passive Benässung sozusagen. Er geht nicht unter eine Dusche oder er tut nichts, um nass zu werden. Er wird einfach durch den Einfluss der Atmosphäre, in diesem Fall des Wassers, nass. Und so ist es auch in Vrindavan. Dem kann man sich nicht entziehen. Außer man geht halt aus Vrindavan weg oder man tut etwas anderes, was wir behandeln wird. Man macht also diese Tätigkeiten, wo der Vorhang sofort voll und ganz zugeht, die Apparatas. Wir werden das später hören, was man nicht tun soll, um diesen Einfluss wahrzunehmen. Prabodhananda Saraswati Thakur drückt das so aus. Wenn man einfach nur in diesem Land von Vrindavan lebt, dann wird dieses irdische Vrindavan, also es geht um Vrindavan in dieser Welt, ein zum höchsten Vrindavan in der spirituellen Welt tragen. Ist fast so, Madhumati, du schaust mich so so tief forschend an, fast als wenn du auf Dubai habe ich es das erste Mal gesehen, da gibt es diese nicht direkt Rolltreppen, könnt ihr mir vielleicht helfen, das sind so, sieht aus wie Rolltreppen, aber es geht so flach, geht es so. Nochmal? Ein Rollband, heißen die so? Das, ihr wisst, was ich meine. Nicht? Man tritt auf dieses Rollband und wird getragen in Windeseile, wohin man halt hin will und hin soll. So sagt Prabodhananda Saraswati, wenn man einfach nur sich aufhält in dem irdischen Land Vrindavan, spricht von Vrindavan hier auf der Erde, man nennt es Boma Vrindavan, aber wir werden morgen ein bisschen technisch, wenn ihr nicht so erschöpft seid von der Woche, dann wird dieses irdische Vrindavan einem zum höchsten Vrindavan in der spirituellen Welt tragen. Wie ein Rollband. Er sagt, das Gleiche tritt ein, wenn man Vrindavan einfach nur berührt. Ihr werdet die Möglichkeit haben, das zu testen. Wir haben nämlich Staub aus Vrindavan mitgebracht. Das Gleiche tritt ein, wenn man Vrindavan sieht, dorthin reist, darüber meditiert, das werden wir auch machen, sich vor Vrindavan verbeugt, singt oder hört über Vrindavan, oder irgendeine Beziehung zu Vrindavan hat, dann wird einem dieses Boma Vrindavan, Vrindavan auf dieser Erde, zur Vrindavan in der spirituellen Welt tragen. Ich weiß, ihr seid alle noch ein bisschen, ihr tragt eure Woche mit euch herum, das sieht man, die hat sich neben euch hingesetzt. kein Problem. Kein Problem. Vrindavan wird wirken, auch weil ihr Vrindavan seht, darüber hört, wir werden über Vrindavan singen und so weiter. Es geht nur darum, dass man diesen Schleier, das was uns hindert, spirituelle Wahrnehmungen zu haben, dass die weggeht. Und dieser Schleier geht zum Beispiel weg durch die Kraft von, ich will dazu mal sagen, den Schwellenwächtern von Vrindavan. Oder ein anderes deutsches Wort wäre den Türhütern, die einen Einlass gewähren. Man sieht es in dieser, in sagen wir mal, feineren Theatern. Da gibt es Türwächter, die einem, nur wenn man sein Ticket hat, also Einlass gewähren. Zumindest war das in meiner Zeit so, im Thalia Theater Hamburg. Da musste man einem Türwächter das zeigen und dann wurde man in die feineren, mit rotem Teppich ausgelegten Vorräume des Theaters eingelassen. So gibt es auch Türwächter, die einem helfen, in Vrindavan zu kommen. Und eins ist Tulasi Devi. Oder Vrinda Devi. Und ich möchte euch, ohne jetzt an dieser Stelle viel darüber zu erklären, bitten, dass wir alle zusammen unsere Ehrerbietung zu Tulsi Devi darbringen. Wir werden einen Text gemeinsam chatten. Ich lese euch den Text einmal in deutscher Sprache her. O Vrinda Devi, ich bringe dir meine respektvollen Ehrbietungen dar. Denjenigen, denen es an Hingabe zu Hari mangelt und die durch ihre Vergehen in die Wellen der Lust und anderen unheilvollen Eigenschaften gestürzt worden sind, können Zuflucht bei dir suchen. Srila Prabhupada hat uns gesagt, dass wir morgendlich Vrinda Devi verehren sollten in unseren Tempeln. Und die, die Tempel besuchen, wissen, im Morgenprogramm gibt es immer die Tulasi-artig. Nicht? Warum? Weil Tulasi in der Lage ist, die Hindernisse oder den Schleier der Maya zurückzuziehen. auch wenn man keine Hingabe hat, auch wenn man Apparadas macht, auch wenn man viele materielle Gelüste hat und andere unglücksverheißende Eigenschaften, kann man Zuflucht suchen bei Tulsi. Und ich möchte euch einfach bitten, diesen Text zu chanten. Ich lese einen Text vor, eine Zeile lese ich vor und dann chanten wir zusammen. Agdyavina Apadada Lakshaye Bhaktyavina Apadada Lakshaye Chiptasya Kamadi Taranga Madye
Chiptasya Kamadi Taranga Madye
Kripa Mayi Tvang Shadanam Prapanna Brinde namaste charana ravinda
Brinde namaste charana ravinda
Ich mache das bewusst, diese Einladung an euch auszustellen. Weil ich einmal eine unglaubliche Erfahrung machte. Ich wünschte mir, wie nur irgendetwas, nach Vrindavan zu reisen. Und zwar wollte ich zur Kartikzeit, also ungefähr so Oktober, dorthin gehen. Und ich hatte also weder das nötige Geld, um mir ein Ticket zu leisten, ein Flugticket, noch besaß ich ein Visum, um dorthin zu kommen, noch hatte ich das Einverständnis meines, sagen wir mal, Vortragspartners, damals Ashok Kumar, was mir sehr wichtig war, weil wir zusammen Entscheidungen trafen und zusammen Projekte gestartet hatten und wir hatten gesagt, dass wir nichts unabhängig voneinander tun, weil viele Projekte und deren Gelingen an unserer Synergie hingen. So, ich wünschte mir aber so sehr nach Vrindavan zu kommen und bin dann nach Wiesbaden gekommen, eine Stadt in der Nähe von Frankfurt, wo ein Priester aus Vrindavan gerade durchreiste. Und ich kannte diesen Priester, also seinen Vater kannte ich sehr gut. Und ich fragte ihn, ich sehe nur Hindernisse in diesem Jahr, nach Vrindavan zu kommen. Ich sehe keine Möglichkeit. Und der Priester sagte, du solltest einfach zu Tulasi gehen und beten. Und weil ich dachte, der kommt aus Vrindavan, der kennt sich in diesen Sachen aus und wer will schon einem Priester nicht folgen, wenn man ihn fragt, da habe ich gedacht, ich mache das mal. Und bin dann zu Tulsi gegangen und habe gesagt, ich fühle mich ihr könnt vielleicht mit dem norddeutschen Wort nichts anfangen, hippelig. Also so nervös, würde man sagen, in Hochdeutsch. Ich bin mir auch ehrlich gesagt, das habe ich gedacht, habe ich nicht gesagt, gar nicht so sicher, ob du mich hören kannst. Aber ich möchte unbedingt nach Vrindavan und ich bekam die Empfehlung, mich an dich zu wenden. Und ich habe dann einfach den Tulasi, ein Lied zu Ehren von Tulasi gesungen. Ihr kennt es. Tulasi Krishna Preyasi Namo Namah Radha Krishna Seva Pavo Ea Vilasi Ye Tomara Sharanalo Kripa Kali Kala Tare Vrindavana Vasi Moraya Vilas Vilas Kunyeri Ovas Nayane Heri Vosada Yoga Tulsi Devi Jaya Tulsi Devi Tulsi Devi Jaya Tulsi Devi Jaya Vrindadevi Jaya Vrindadevi Jaya Vrindadevi Jaya Vrindadevi Krishna. Wir brauchen auch gleich nochmal warten, 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 gleich noch.
So, ist mir sehr wichtig, zum Ausdruck zu bringen, um nach Vrindavan, diesem spirituellen Vrindavan zu kommen. Nicht? Und tatsächlich somit in diesen spirituellen Bewusstseinsraum zu treten, brauchen wir unbedingt Erlaubnis. Ich habe einen guten Bekannten, auch ein Priester in Vrindavan, der immer sagt, without permission, no admission. Manche von euch schmunzeln, weil die schon das sagen können. Ohne eine Erlaubnis, without permission, kommt auch kein Zugang. Eine Admission. Denn wirklich, es geht uns nicht darum, ein kleines, staubiges Dorf in Vrindavan in Indien zu besuchen. Oder sagen wir einfach nur, sagen wir mal, ein Kulturreisender zu sein, der sich einer fremden Kultur nähert und sich über deren Schätze freut. Nein, nein, wenn man nach Vrindavan geht, will man ja Krishna treffen. Nicht? Und will Radha und Krishna treffen. Man will tatsächlich Zugang haben zu diesem, ich will mal sagen, zu dieser Dimension des Heiligen Darms, die zunächst einmal nicht sichtbar ist. Adrishya heißt es, weil sie bedeckt ist von einem Schleier. Es ist also ein durchaus tief spirituelles Anliegen, welches diese Reise von einer gewöhnlichen Kulturreise oder vielleicht Trekkingreise unterscheidet. Das ist sehr wichtig. Als ich den Rat dieses Priesters befolgte, sind plötzlich auf sonderbare Art und Weise die Hindernisse entfernt worden. Zum Beispiel, er hatte einen Freund, ich ich weiß noch, wie er hieß, Paramatma Prabhu, das ist ein Inder gewesen, und er ist zur indischen Botschaft gegangen und hat den, wie er es sonst auch immer gemacht hat, ein paar Krishna-Kekse vorbeigebracht. Und dabei entspann sich ein Gespräch, und er sagte, ich kenne da jemanden, der unbedingt ein Visum braucht. Wann denn? Ja, morgen am besten. Ja, er soll vorbeikommen, er kriegt es, sagte der Konsul. Das ist sehr ungewöhnlich damals gewesen. Auf dem Weg nach Frankfurt traf ich jemanden, der sagte, du hast so vorzügliche Eigenschaften, ich möchte dir eine Spende geben, dass du mal nach Indien reisen kannst und ein bisschen pilgern reite. Nektar, sagte ich. Aber ich brauchte noch immer die Einwilligung von Ashok Kumar, mit dem ich also wirklich sehr verbunden war. Und ich wusste nicht genau, ich habe halt immer einen Manager mit mir, weil ich nicht so gut bin. Ich vergesse das immer, was alles noch anliegt. Ich wusste nicht, was alles noch anliegt. Und sagte, ach. Sagte ich, kann ich nach Wind? Ich müsste nach Wind haben. Zuerst sagte er, na, was wird aus dem Tempoprojekt, was wir in Wien gestartet haben? Ja, habe ich gedacht, also, ja, das, was wird daraus? Das ist eine gute Frage. Haben wir da irgendwie eine Verabredung? Ja, du müsstest eigentlich das und das machen. Und mit dem Bezirksvorsteher sprechen und all das. Und trotzdem haben wir Lösungen für all diese Dinge gefunden. Und er hat mir, ich bin mit seinem wohlwollenden Inspiration dann nach Vrindavan auch gegangen. Nicht? Also, wisst ihr, wir sprechen hier über etwas, was spirituell ist. Etwas, wozu wir auch Ermächtigung brauchen. Und darüber möchte ich eben heute, möchte ich in den folgenden Vorlesungen und Workshops vor allen Dingen mit euch sprechen. Nicht? Das, ich glaube, viele gehen nach Vrindavan, aber die kommen dann tatsächlich nur in einem staubigen Dorf an und nicht auf dieser spirituellen Dimension. Und ich glaube, dass dieses Seminar uns helfen wird, erstmal unsere Pilgerreise zum Erfolg zu machen, oder, hört genau zu, selbst wenn wir nicht physisch dahin kommen können, dass wir doch einfach in Vrindavan sind, indem wir in diesem Bewusstseinszustand sind, über den Prabhupada sprach, als er sagte, es geht hier nicht um einen Punkt auf der Landkarte, es geht um eine Bewusstseinsebene. Darum geht es. Also ich merke, wie ihr langsam erblüht auf euren Gesichtern ein erwartungsvolles Lächeln. Das war am Anfang noch nicht so da. Wir werden langsam inspiriert hier. Gut. Ich habe jetzt noch zwei kleine Punkte. Ja, vor einiger Zeit hat mir eine Seminarteilnehmerin von hier einen sehr schönen Text zugeschickt, die Pilgerreise nach Vrindavan, eine beispielhafte Pilgerreise nach Vrindavan dargestellt hat. Und zwar hat Jiva Goswami, der noch nie in Vrindavan war, aber schon so viel über Vrindavan gehört hatte, sich auf den Weg nach Vrindavan gemacht. Und seine Reise nach Vrindavan wird in einem alten Text vom Bhaktivinoda Thakur beschrieben. Dieser Text wurde im 18. Jahrhundert verfasst und zeigt uns so ein bisschen, wie man pilgern sollte. Wir werden ja auf diesem Seminar die alte Kunst des Pilgerns auch erfahren und lernen. Ne? Darf ich vorlesen? Mit einem begierigen Herzen brach Jiva von zu Hause auf. Während der ganzen Reise nach Navadvip, also auch ein heiliger Ort, wenn seiner ganzen Reise zum Darm flossen ohne Unterbrechung Tränen von seinen Augen. Und er rief laut aus: O Goranga!
O Goranga!
O Nityananda!
O Nityananda!
Wann werdet ihr mir eure Barmherzigkeit erweisen und mir euren Darshan gewähren? O weh! Der heilige Ort ist die Essenz aller Orte auf dieser Welt. Wann werde ich den heiligen Ort sehen können? Immer wieder sprach er diese Sätze. Wann werde ich das Darm sehen können, den heiligen Ort? Als er schließlich aus der Entfernung das Darm sah, wurde er von innerlichen Gefühlen der Liebe überwältigt, brachte seine Ehrbietung dar und fiel bewusstlos zu Boden nieder. Dann, nachdem er sich ein bisschen beruhigt hatte, mit seinen gesträubten Haaren ging Jiva Goswami voller Bhava zum heiligen Darm. Es wird beschrieben, dass die Leute, die dort wohnten, ihn sofort begrüßten. Das ist auch etwas, was man sieht, wenn man ins heilige Darm geht und auf diese begierige Art und Weise geht. Nicht wie ein Tourist mit seinem Backpack und seinen besonderen Wanderschuhen. Nicht, sondern als demütiger Pilger, der eigentlich auf dem Weg zu Gott ist. Mit Sehnsucht im Herzen oder einer inneren Begierde. Dann wird man in Vrindavan begrüßt und in Empfang genommen. Denn Vrindavan oder das heilige Darm reagiert auf unser Bewusstsein. Wenn man im schlechten Bewusstsein geht, kann es vorkommen, dass ein Affe vom Baum herunter springt und einem die Brille stiehlt, sodass man aufwacht und sagt, oh, ich muss mal meine Sichtweise hier verändern. Nicht? Also man wird erwartet und es passieren unglaubliche Dinge, die einen immer wieder begeistern. Ich möchte euch heute zum Abschied, also Abschied nicht, zum Ende dieser kleinen Vorlesung einladen, mit mir zusammen Vrindavan zu betreten. Ich brauche dazu eine kleine Musikkapelle. Charanga Thakur. Madhumati, du nimmst dir vielleicht die Kartels auf und Matthias sitzt da. Und euch liebenswerten Devotees würde ich sagen, euch vielleicht so ein bisschen umzudrehen. Wir werden eine Dia-Serie sehen. Könnte jemand vielleicht das Licht ausschalten, dass die... Oh ja. Wie bitte? Ja. Eine ganz kleine. Matthias, kannst du mir ein kleines Kerzchen geben vom Altar, dass ich hier was sehen kann? Danke. How is the melody? Good, very good, very good. I know. Die Dia-Serie die wir zeigen, ist so ein bisschen meditativ eingestellt. Ich denke, das Beste ist, um nach Vrindavan zu gehen oder sagen wir, dieses heilige Dharma zu erfahren, dass wir jetzt ein paar Bilder einfach zeigen, ein paar Stimmungsbilder, dass ihr wie Pilger dorthin reist, in einer virtuellen Pilgerreise sozusagen, und mit uns einfach pilgern. Beim Pilgern sollte man devotionale Tätigkeiten ausüben, wie zum Beispiel das Singen, das gemeinsame Singen. Die Dia-Serie heißt Ein Tag in Vrindavan. Wir werden also frühmorgens aufstehen und unsere Pilgerreise beginnen. Der Vrindavan liegt noch ein bisschen im Nebel. Ich bringe meine respektvollen Ehrerbietungen dem Land von Vrindavan dar. Vrindavan ist ein Ort, wo Shri Radha Krishna ihre wundervollen Spiele ausführen. Die Geweihten Krishnas, die rein in ihrem Herzen sind, suchen Vrindavan stets auf. Viele transzendentale Juwelen glitzern in Vrindavan. Wer einfach nach Vrindavan geht, entweder im Körper, also mit dem Körper, oder einfach nur im Geist, wird frei von den sechs Wellen des materiellen Daseins. Da gehört Hunger dazu, aber auch eine innere Unruhe. Die Tage in Vrindavan beginnen früh. Wenn der Mond noch da steht im Himmel, dann beginnen schon die Devotees durch die nebligen Gassen zu gehen, durch die Wälder. Sie suchen verschiedene Tempel auf oder sonstige heilige Orte. Also schon früh am Morgen ist ein Kommen und Gehen da. Hier bei diesem Devotee, der ein Bad nimmt. Ein Bad für Körper und Seele. Dieser Devotee trinkt heiliges Wasser aus seinen Handflächen, die wie ein Bettler geöffnet sind. Und dieser Devotee wäscht seine Japamala im Radhakund. Und dann geht das Chanten los. Oder das Aufsuchen von den Dedis auf den Altären. Wir werden einfach mal an diesen spirituellen Tätigkeiten der Devotees teilnehmen, indem wir singen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Tempel suchen, lädt uns zunächst einmal die Tempelvorhalle ein. Die Vorhalle bezieht sich auf den physischen Körper, den wir hinter uns lassen. Dann gehen wir in den zweiten Raum hinein, der sich auf den Geist, das Denken, das Abwägen bezieht. Sankalpa und Vikalpa nennt man es. Auch das lassen wir hinter uns, denn wir wollen in den inneren Raum hineingehen, wo wir Krishna auf dem Thron des Herzens wahrnehmen. Also ein Tempelbesuch ist nicht nur das Aufsuchen eines äußeren Raumes, sondern während des Besuches tritt der Pilger in den inneren Raum, wo dann Krishna begegnet ein. Ihr seht hier etwas sehr Schönes über den inneren Raum. Der ganze Tempel ist voll, aber keiner hat Augen in diesem Augenblick für andere. Alle schauen gebannt auf den Vorhang, der sich nach dem dreimaligen Blasen ins Muschelhorn, welches der Priester da macht, öffnen wird und dann den Darshan freigibt auf den Altar. Shri Krishna Balarama Ki Shri Shri Radha Shyam Sundaki. Schaut euch bitte dieses ganz besondere, schöne Blumenoutfit aus der Nähe an. Für den Devoti, der den Tempel betritt, ist gar nicht mal so wichtig, von Radha und Krishna zu sehen, wie es wichtig ist, von ihnen gesehen zu werden. Schaut euch bitte diese Devotees an. Es sind ganz viele. Aber sie schauen einfach nur nach vorne, auf den Altar. Denn sie sind in ihrem inneren Raum angekommen. Sie kommen dann und nehmen vom Altar kleine Gaben von Prasad entgegen. Und wie gesagt, seht ihr, die haben Augen nur für Krishna. Ich finde, es sind ganz tolle Bilder, die uns so ein bisschen zeigen, wie an einem heiligen Ort der innere Raum sich öffnet. Lasst uns jetzt zusammen los singen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
zwischen die Sonne aufgegangen und wir
haben uns ein bisschen aus den Tempeln entfernt und besuchen einfach ein paar heilige Orte. Schaut einmal, wie schön der Gebermannkund aussieht auf diesem Bild. Dies sind Orte, wo Radha und Krishna ihre Tätigkeiten, ihre Lilas oder transzendentalen Spiele ausgeübt haben und wo die Pilger sie sehen, wenn sie begierig sind, wie dieser Faun, der seinen Kopf ganz begierig nach oben hält. Man nennt das Roaming through Vrindavan. Man wandert durch Vrindavan. Das ist ein Sadhana, den Narottam Das Thakur beschreibt. Und man hat Kontakt mit dem Staub. Ihr seht hier einen Devotee, einen Pilger. Der wirft einfach den Staub hoch, damit er gebadet wird. Und der andere Pilger, der vorne geht, schaut sich um und sagt, das ist eine gute Idee. Und nimmt dann auch den Staub und nimmt ein Staubbad. Denn dieses Powerstaub, ne, spirituelle Kraft liegt in ihm drin. Durch Vrindavan zu gehen und möglichst viel mit dem Staub von Vrindavan in Kontakt zu sein, ist ein ganz wichtiger und machtvoller Sadhana. Man sieht allerlei, wenn man durch Vrindavan geht, und wir haben jetzt eine Reise, die wir gemacht haben, eine Wanderung von Vashana nach Kamyavan, einmal fotografisch also festgehalten. Da sieht man diese mystischen Seen und will sich am liebsten hinsetzen und Vrajanand spüren. Bitte singt jetzt mit uns. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.
Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I go.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Jai Shri Radhe.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Ah, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
manchmal ist es schwierig, Gott direkt wahrzunehmen. Aber wenn man in die Augen schaut, von denjenigen, in deren Herzen der Herr ist, kann man ihn schon ein bisschen wahrnehmen. Denn die Augen sind ja die Spiegel der Seele. Wir werden deswegen ein bisschen mit Sadhus Gemeinschaft haben. Diejenigen, die einfach, in deren Augen wir Krishna gefunden haben. Das ist der Beste überhaupt. Der ist dort geboren worden in Vrindavan. Das ist unser besonderer Freund Haridev. Haridev, oder? Haridev ist, der steht manchmal da mit einer angedeuteten Flöte, wie der Krishna-Junge auf der Straße, und die ganzen Vrijbasis stellen sich um den herum und haben sich restlos verliebt in Haridev. Der Tag in Vrindavan neigt sich dem Ende entgegen.
Wir haben am Morgen verschiedene Tempel besucht. Wir sind durch Vrindavan gewandert. Wir haben versucht, Krishna wahrzunehmen in den Augen. Und jetzt dräut der Abend. Und wir begeben uns ans Ufer der Yamuna, in der Lotusblumen schwimmen. Zumindest auf diesem Foto. Jeden Abend wird dort zur Yamuna eine Abendartig dargebracht. Und das Interessante daran ist, dass die Yamuna von der UNESCO als eines der Flüsse bezeichnet wurde, die restlos verunreinigt ist. Also Krisenfaktor unrettbar. Aber die Bewohner von Vrindavan sehen diese Bezeichnung als ein Vorhang an. Wenn sie ihre Ehrbietung und ihre Verehrung der Yamuna entgegenbringen, sehen sie in ihr eine lebendige Göttin, die sie verehren. Der Vorhang ist für sie gezogen. Wir werden jetzt noch ein paar Abenddias sehen. Die Sonne geht unter über Giriraj und jetzt wird wieder das alles ganz lebendig in Vrindavan. Die Tempel werden aufgesucht und wir wollen zu einem Tempel gehen, wo getanzt wird. Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe
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 Radhe Radhe Radhe Jai 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 Shri Radhe wird die Abendartig dargebracht und die letzte Artig ist ungefähr um 9 Uhr. Die Bewohner von Vrindavan wissen, dann wird Krishna aktiv und verlässt den Palast und trifft sich in den Wäldern von Vrindavan mit Srimati Radharani
um auch dort den Rasa-Tanz zu tanzen. Nach einem erfüllten Tag gehen die Pilger nach Hause, also zu ihren Unterbringungen. Mit Booten fahren sie über die Yamuna. Mein Gott, ist das ein tolles Bild. Vrindavan hat seinen ganz besonderen Charme, wenn der Mond aufgeht und einfach, sagen wir mal, uns ein bisschen mehr der Ruhe, der inneren Ruhe entgegenbringt. Hier seht ihr zwei Kuckucke, wie sagt man das im Plural, Kuckucks oder so, die auch wir auf irgendeinem Zweig sitzen und über Radha und Krishna sprechen. Das heißt, wenn wir das richtig wahrnehmen können, Vrindavan, und der Vorhang aufgeht, dann sehen wir, dass alles und jeder dort Vrindavan oder Radha und Krishna dient. Bolo Vrindavan Dhama ki jai, Shrimati Radha Rani ki jai, Shishi Radha Shyam Sundar ki jai, Shri Krishna Balaram ki jai, Jai Shri Können wir bitte das Licht anmachen? Ja, das ist eine Spur. Welcome, you just came in time for the Vrindavan Parikrama. Ich möchte euch jetzt zum Abschluss von diesem Entering the Retreat bitten, euch noch einmal zu eurem Nachbarn hinzuwenden oder der Nachbarin und ein besonderes Thema zu besprechen. Könnt ihr vielleicht über eine Erfahrung sprechen, die ihr im Heiligen Dham, an dem Heiligen Ort gemacht habt, die euch berührt hat, die für euch wichtig war und die ihr gerne mitteilen möchtet? Ich glaube, euch wird das inspirieren. Und wenn jemand noch nicht im Dham gewesen ist, kann er auch sagen, wie er vielleicht in einen anderen heiligen Raum hineintrat. Sagen wir einfach mal eine Kirche oder den großen Tempel der Natur. Also die Alpen bei euch in der Schweiz. Wo ihr ein heiliges Gefühl bekommen habt durch einen Ort. Ihr könnt jetzt euch einen Nachbarn oder eine Nachbarin suchen und erzählen. Oder für die jungen Bhaktas aus Langenthal, du kannst dich auch gerne noch zu deinen Freunden hinsetzen, wie es euch ergangen ist, als ihr im Tempel auf den Altar geschaut habt. Es geht darum, wie euch ein heiliger Ort geholfen hat, den inneren Raum im Herzen oder eine bestimmte Level, eine bestimmte Ebene des Gottesbewusstseins zu erlangen. Ein bisschen zum Nachdenken gestimmt. Ich weiß, was ich
So. For me, Aribol. Warst du schon mal in einem heiligen Darm, Pablo?
Nein, aber ich gehe jetzt in 10 Tagen etwa, gehe ich da hin.
Wunderbar.
Ein bisschen länger als ein halbes Jahr.
Oh ja, wunderbar. So, Haribol. Manche von euch können gar nicht aufhören. Ja, ich möchte euch ganz herzlich danken für diesen ersten Abend. Wir nennen den immer Entering the Retreat. Ich habe so ein paar Themen angesprochen, aber mir war es einfach wichtig, euch so ein bisschen ja einzuführen eigentlich und auszuführen aus eurem Alltag und einzuführen in das Thema. Kann man das sagen? Ist, glaube ich, eine neue Gebrauch der deutschen Sprache. Also ein bisschen vom Alltag abzuholen, würde man sagen. Und euch da hinzubringen. Wir werden morgen eine sehr wichtige Vorlesung haben, eine Discovery Lecture und dann einen wirklich sehr aktiven Workshop. Ich möchte euch deswegen bitten, auch die Nacht zu nutzen und einmal ein bisschen in die Horizontale hineinzugehen, also zu schlafen, zu Deutsch gesagt. Ich möchte Vanandini kurz bitten, uns über den rein, wie sagt man, das technischen Ablauf oder den Ablauf des Retreats etwas zu sagen, und dann Ananda Chaitanya, ist der gut, dass er uns ein bisschen erzählt über den, also die wichtigen, man sagt dazu House Rules, die Dinge, die diesen Seminarort betrifft. Also wir hören zunächst einmal, wie das Seminar aufgebaut ist oder dieses Retreat aufgebaut ist und was ein paar wichtige Punkte sind. Ich bin selber auch ein bisschen gespannt. Dann ein bisschen was über den Ort und wie wir hier am besten, ja, uns am besten, also so House Rules, wie sagen, Homekeeping sagt man, Housekeeping sagt man dazu. Gut, Vanandini, wenn du vielleicht zuerst kommst, ich mache dir mal das Kabel hier, vielleicht wenn du mich dahin stehst.
Hi Krishna. Herzlich willkommen zum fünften Teil von unserem Sacred Space Retreat, also der Vortragsreihe. Wie Maharaj schon angekündigt hat, wir werden noch eine haben mindestens, aber wir denken auch noch zwei im nächsten Jahr. Und damit es euch wieder gut geht, auch bei diesem Retreat, haben wir versucht, viele verschiedene Übungen vorzubereiten, damit ihr wirklich die Themen, die hier besprochen werden, auch gut in euch aufsaugen könnt und,
ja, kann man so sagen.
Und gut dann bearbeiten könnt und inspiriert werden könnt in eurem spirituellen Leben. Heute werde ich euch ganz nur ein paar Punkte sagen, aber bevor ich die Punkte sage, wollte ich noch kurz erwähnen, dass Maharaj heute Abend über Vrindavans Splendor gesprochen hat. Wie war nochmal das Wort?
Die Ausstrahlung.
Die Ausstrahlung von Vrindavan. Und wie uns das, auch wenn wir pure Anfänger sind im spirituellen Leben, was zu sprechen von denjenigen, die wirklich schon seit vielen Jahren auf diesem Weg sind und viele Male Vrindavan besucht haben, einfach diese Ausstrahlung und so ergreifen kann im Herzen und wirklich uns Krishna näher bringen kann und wir dann allein nur im Sitzen am Ufer der Yamuna wirklich Krishna auch spüren können und so weiter. Und dann hat Maharaj aber gesagt, wenn wir nicht in Vrindavan sind, können wir auch im Westen in Vrindavan sein oder diese Atmosphäre berühren, indem wir das im Geist machen. Und darüber wird meistens dieses Retreat handeln. Und darüber wird Maharaj auch morgen viel sprechen. Und wir fangen den Tag um 6 Uhr an, wie ihr schon wisst, mit Group Chapa. Also wir versammeln uns alle hier im Raum und wir werden die Stühle raustragen. Dann können wir eine Stunde zusammen chanten. Es ist immer nice, in so einer guten Devotee-Atmosphäre zu chanten, in einer guten Gemeinschaft. Und dann haben wir um 7 Uhr die Morning Prayers oder die Morgengebete. Und dann fängt schon der Vortrag an von Maharaj. Und dann im Anschluss gibt es Frühstück natürlich. Wir haben einige von euch gefragt, Bücher über Vrindavan Parikrama und Mayapur Parikrama und Jagannath Puri mitzubringen. Und ich sehe schon ganz viele Bücher stehen links beim also bei Ananda Chaitanya. Ich würde nur die Bücherbesitzer bitten, dass sie die Bücher beschriften, falls sie das nicht gemacht haben. Denn wenn wir morgen nach dem Workshop mit den Büchern arbeiten und sie dann wieder an die Besitzer zurückgeben möchten, dann wollen wir wirklich sehen, dass jeder sein Buch zurückbekommt. Also nur die Bücherbesitzer, dass sie das beschriften. Ja, und wir haben auch dieses Mal für euch die ganz besondere Sacred Space Meditations-CD mitgebracht. Die ist in Deutsch. Es gibt auch ein paar Exemplare in Englisch und die gibt es auch hier zu erhalten. Aber wir werden mit Ananda Chaitanya noch sehen, wer die Person sein wird, an die ihr euch wenden könnt. Aber sonst ist Ananda Chaitanya der Sharanagati. Du bist bei dir? Okay. Und also in dieser CD gibt es zwei Meditationen, die in den inneren, heiligen inneren Raum führen. Und die sind wirklich hervorgegangen aus diesen Retreats und sind wirklich ganz toll aufgebaut, indem es immer ein Intro- oder Vorbereitungstext gibt und dann kommt die Meditation und nach der Meditation kommt noch ein Weisheitstext zum Ausgang. Also wenn wir schon im inneren Raum sind, dass wir wirklich uns verbinden mit der Seele und auch schön rausgeführt werden aus der Meditation. Es ist wirklich super geeignet, vor dem Chanten morgen das zu machen. Ich habe es öfters geübt und das bringt einen wirklich auf eine andere spirituelle Ebene oder auf die spirituelle Ebene. Und dann gibt es auch noch das Buch, das Broken Names. Es ist ein Roman, den Satchinanda Swami vor kurzem geschrieben hat. Und manche von euch haben das Buch schon bei der Vyasa Puja erhalten. Es war aber die Draft-Version, also die Vorversion, würde man fast sagen. Das hier ist jetzt wirklich die zu Ende geschriebene, mit noch einem zusätzlichen Kapitel, richtig gut überarbeitete und von zwei Lektoren durchgeschaute Version. Und die ist auch richtig schön gefunden und so weiter. Und die gibt es dann auch bei Ananda Chaitanya. Und ihr könnt dann im Laufe des Seminars auf ihn zukommen. Okay, und dann das Letzte zum Schluss. Weil wir ja sehr viel darüber sprechen werden, wie man Vrindavan im Westen erleben kann, würden wir euch wirklich bitten, heute Abend und morgen Abend, bevor ihr einschläft, also während ihr im Bett liegt, dass ihr einfach, wenn ihr die Augen zumacht, nicht nur so wegdriftet, sondern über euren Lieblingsort in Vrindavan nachdenkt. Dass euch einfach nur, oder Mayapur oder Jagannath Puri, oder für diejenigen, die noch nicht in Vrindavan waren, vielleicht hat euch ein Bild hier aus dieser Zeit schon richtig berührt im Herz. Und ihr erinnert euch an dieses Bild zum Beispiel. Und dann, wenn ihr schon das Bild habt, entweder euer Lieblingsort oder eben ein Foto, dann versucht einfach im Geist Geräusche, also Klänge zu hören. Wie hört sich das an in Vrindavan oder Mayapur? Dann versucht einfach so diese Gerüche zu riechen und versucht auch einfach mal in diese Erfahrung wirklich zu gehen. Weil diese Erfahrungen, die sind in unserem Unterbewusstsein gespeichert und durch so eine kleine mentale Übung und eine Reise ins Innere können wir diese Erfahrungen wieder zum Vorschein rufen. Und dann können wir so einschlafen in Vrindavan wirklich, also jetzt ein bisschen bewusst. Ja. Und dann morgens, wenn wir aufstehen, wenn wir, das ist dann auch ein bisschen wichtig, diese Übung zu machen, weil die wird euch dann sehr helfen für eure Hausaufgabe, dass wenn wir aufstehen, dass wir dann uns erinnern an diesen heiligen Ort, an den wir in der Nacht gedacht haben, und dass wir dann beim Aufstehen unsere Ehrbietungen an diesen Ort, also oder in die Richtung dieses Ortes machen. Einfach uns erinnern und dann fangen wir den Tag an.
Also, darf ich ganz kurz was dazu sagen? Also, wir haben diese Dinge, als wir das Seminar konzipiert haben, so festgehalten. Und ich bin jetzt sehr froh, weil ich war so viel unterwegs. Ich war in Spanien und gehe nach England zu einer ganz wichtigen Sache und habe deswegen das nicht alles mehr so parat. Und ich finde es sehr schön, dass du dich erinnern kannst und möchte euch alle wirklich bitten, das zu Herzen nehmen. Was also Bhanunandini sagt, das ist richtig. Wisst ihr, ich hatte mir Gedanken gemacht, wie kann ich nicht nur theoretisch über Vrindavan sprechen, sondern wie könnt ihr diese Erfahrung haben? Und natürlich geht es ganz besonders darum, wie kann man die Erfahrung haben, wenn man eben im Westen lebt. Denn die meisten von uns werden ja nicht in Vrindavan leben oder kommen auch nicht regelmäßig nach Vrindavan oder waren vielleicht noch gar nicht in Vrindavan oder für manche von uns sind vielleicht viel zu heiß und wir schwitzen nur und sind mental, nicht? Und so. Also deswegen ist es für mir ein ganz wichtiges Anliegen, dass ihr das Seminar eben trotzdem erfahrt. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass ihr diese Übung, also mir ist es sehr wichtig, dass, deswegen will ich nochmal ein Ausrufezeichen dahinter setzen, dass ihr das bitte probiert. Ich mache das immer, ich schlafe in Vrindavan ein und wache in Vrindavan auf und, also ich muss sagen, manchmal mache ich es nicht, weil ich einfach so in Spanien einschlafe. Aber ich mache das und dann wird gesagt, man soll seine Ehrbietung nach Vrindavan ausrichten morgens und mach das und erfahre einfach durch diese Praxis tatsächlich eine göttliche Gegenwart. Und das möchte ich gerne euch vermitteln, dass ihr auch solche Erfahrungen machen könnt. Das ist nicht Theorie, sondern bitte bemüht euch mal, was Außergewöhnliches zu machen. Wenn ihr nur immer das tut, was ihr so und so schon tut, werdet ihr das erleben im Leben, was ihr so und so schon erlebt. Nicht? Deswegen ruhig mal kreativ sein. Nicht? Ich sehe immer mal Mathie an, wenn ich solche Sachen sage, weil ich weiß, dass sie total für sowas zu haben ist. Nicht? Richtig ein bisschen mal kreativ sein. Ja. Danke.
Ja, so viel für jetzt. Also einen wunderschönen guten Abend noch und eine gute Nacht. Und wir sehen uns morgen. Und ich bin wirklich froh, hier zu sein, was ich euch ehrlich gesagt sagen. Und jetzt möchte ich einander Chaitanya grüßen, damit er uns auch was sagt.